Okay, sehr schön. Heute, letzter Sonntag nach Epiphanias, also der Abschluss der Weihnachtszeit. Als ich mich auf die Predigt zuvor vorbereitet habe und da gesehen habe, okay, wir haben jetzt den letzten Sonntag nach Weihnachten, den letzten Sonntag nach Epiphanias, der noch zur Weihnachtszeit gehört, habe ich mich erstmal versucht, zurückzuerinnern, was war die Weihnachten 2021? Also gefühlt ist das schon, ich weiß nicht wie lang her. Guckt man in den Kalender, knapp um ein bisschen reichlicher Monat. Weihnachten, das Fest des Lichts. Dankbarerweise werden jetzt die Tage wieder etwas länger, das Licht wird etwas mehr. Es ist nicht schon 4:30 so, dass man sagt, oh, Tag ist vorbei, sondern jetzt können wir uns an dem Tageslicht wieder ein bisschen länger erfreuen. Weihnachten, das Fest, wo ja, Jesus als das Licht der Welt in die Welt gekommen ist, wo ganz bewusst uns vor Augen steht, das Licht, es scheint durch, es bricht auf. Jesus wird Mensch. Und ja, natürlich nicht nur zu Weihnachten, aber da ist ja der Fokus ganz besonders darauf. Und die Weihnachtszeit, auch jetzt noch, nicht nur vom Kirchenjahr her, sondern ja, von diesem Gedanken, Jesus kommt und das Licht, es kommt in diese Welt. Und da passt es ganz gut, dass das Epiphanias ja Erscheinung heißt. Das Licht leuchtet auf, es leuchtet etwas auf, aufleuchtender Glanz. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und damit ist dann erstmal fürs Kirchenjahr jetzt so ein Abschluss gefunden. Am Mittwoch hat er mich ja schon gesagt, bauen wir die Lichter spätestens wieder ab, dann kommt auch der Stern hier wieder weg. Das Licht wird zumindest erstmal so rein optisch draußen wieder heller und wir gehen wieder in eine andere Zeit hinein. Ich habe uns einen Bibeltext heute mitgebracht. Der steht im zweiten Buch Mose. Da geht's, das ist ein Text, der ist uns für den Tag heute vorgeschlagen. Ganz normaler Predigttext, der auch wahrscheinlich in vielen Kirchen verwendet wird heute. 2. Mose 34, Abvers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose, und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer, wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Mo Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Ein Bibeltext, der vom Aufleuchten, vom Strahlen des Angesichtes Moses redet. Das ist eine Bibelstelle, die nach einer sehr bewegten Zeit, die Mose und das Volk gerade erlebt haben, spricht. Der Bundesschluss im zweiten Buch Mose, Vers Kapitel 20, wo die 10 Gebote das erste Mal gesagt wurden, wo ein Bund geschlossen wurde. Dann steigt Mose wieder auf den Berg Sinai hinauf, ist 40 Tage in der Gegenwart Gottes und 40 Nächte. Und dann sagt Gott zu ihm: Geh hinunter, das Volk hat Mist gebaut, es hat sich ein Kalb gebaut und betet es an. Und dann kommt er dort mit diesen Gesetzestafeln, mit den 10 Geboten, sieht dieses Unrecht sieht, diese Sünde, die das Volk dort auf sich geladen hat, und wie sie um dieses Kalb tanzen und zerschmettert die Steinplatten. Und Gott ist an diesem Punkt so weit, dass er sagt, ich will das Volk vernichten. Mose tritt ein als Fürsprecher, als Beter und sagt, nein, tu es nicht, um der Völker, die drumherum sind, willen. Tu es nicht, verlass dieses Volk nicht, verwerf dieses Volk nicht, vernichte dieses Volk nicht, sondern halte diesen Bund, den du geschlossen hast, mit diesem Volk aufrecht und zieh du mit uns. Und dann sagt Gott, ja, dann zieht weiter, aber ich gehe nicht mit. Und Mose sagt, nein, wir wollen nicht wegziehen, es sei denn, du gehst mit. Und dann kommt Mose und ist dort die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes und betet mit ihm und ringt mit ihm. Und dann kommt diese Bibelstelle oder diese Geschichte, wo Mose betet, ich will dein Angesicht sehen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Er hat eine Sehnsucht danach, Gott eins zu eins im Gegenüber zu sein. Und das, obwohl er schon mehrfach auf dem Berg war, schon mehrfach mit Gott geredet hat. Aber da war wahrscheinlich immer noch was abgemildert war, sag ich mal. Und dann diese, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will diese Herrlichkeit, die du hast, will ich sehen. Ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt zu ihm, das kannst du nicht. Wenn du mein Angesicht siehst, müsstest du sterben. Das hält kein Mensch aus. Aber Gott macht es, er nimmt Mose, stellt ihn in so eine Felsspalte, hält mit seiner Hand vor seinen Augen, ihm die Augen zu, geht an Mose vorbei. Und als er an Mose vorbei ist, nimmt er die Hand weg und Mose kann die Rückseite Gottes sehen. Und allein das reicht schon, dass Mose überwältigt von dieser Herrlichkeit Gottes ist. Und dann ruft er ihn wieder auf den Berg, um ihm neue Gesetzestafeln in die Hand zu geben. Um diesen Bund, um diese Worte, die Gott gegeben hat, als Richtschnur neu aufzuschreiben. Das ist die kurze Geschichte, mal ganz kurz skizziert, bis zu dem Text, den wir heute haben. Und dann setzt der Text ein. Mose kommt vom Berg Sinai herab, hat diese beiden Tafeln des Zeugnisses, die beiden Steintafeln in der Hand. Und Mose wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte, weil er in der Gegenwart Gottes war, weil er dort mit Gott in Gemeinschaft war. Das hat was mit ihm gemacht. Er strahlte. Und ich sag mal so, wir kennen Menschen, da würde man auch sagen, oh, die strahlen doch so freundlich. Meistens meinen wir, dass sie ein nettes Lächeln auf dem Gesicht haben oder dass sie eine Ausstrahlung haben, dass sie was transportieren, wo man sagt, oh, meistens sind das angenehme Personen. Zumindest wenn ich so in erster Linie drüber nachdenke. Aber dieses Strahlen des Moses auf seinem Angesicht, das hatte noch was anderes. Denn wir lesen dann, und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Dieses Leuchten, dieser Glanz auf Moses Angesicht sorgte für Furcht im Volk. Die Gegenwart Gottes in der Bibel sorgt ganz häufig für Furcht bei den Menschen. Wir sehen das beispielsweise bei Jesaja. Jesaja 6. Jesaja hat dort eine Vision von Gott, von seiner Herrlichkeit, vom Thron. Und was ruft Jesaja aus? Wehe mir, ich vergehe. Wehe mir. Hesekiel und Daniel, die fallen ohnmächtig zu Boden, weil sie die Gegenwart Gottes erleben. Wir sehen es auf dem Berg der Verklärung, was ein Paralleltext zu diesem Text ist, wo Petrus, Johannes und Jakobus sind. Dort heißt es in Lukas 9, dass die Wolke kommt, sich dort drauf senkt auf diesem Berg, Petrus einschläft, die erstmal total weggebeamt sind, sage ich mal in meinen Worten. Dann wachen sie auf. Petrus stammelt irgendwas von irgendwelchen Hütten, die er jetzt hier gern bauen will. Die Herrlichkeit Gottes kommt und sie fürchten sich. Warum Furcht? Warum sich fürchten? Schauen wir in diesen Text, schauen wir in das Umfeld, dann ist es ja etwas, was Aaron und auch die Obersten, die Ältesten der Gemeinde vor kurzem erst erlebt hatten. Sie hatten Gott gesehen. 2. Mose 24, Vers 10. Dort heißt es, und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Also die hatten dort wie eine visionäre Schau. Das Ganze, die ganze oberste Leitungsebene nenne ich es jetzt mal. Und 10 Kapitel später fürchten sie sich, sie wenden sich ab. Sie können dieses Angesicht Moses nicht ertragen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Das goldene Kalb. Sie bekommen die 10 Gebote und das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt kommt Mose und dieses Angesicht, sein Angesicht leuchtet, weil die Gegenwart Gottes auf ihm liegt, weil die Herrlichkeit Gottes da herausstrahlt. Und das führt dazu, dass sie überführt werden. Das führt dazu, dass sie aufgezeigt werden, dass dieses Licht, was dort leuchtet, ihnen zeigt, was dunkel ist in ihrem Leben. Was zwischen ihnen und Gott steht. Was dort diese Beziehung beeinträchtigt, zerstört. Sie wenden sich ab. Und Mose muss sie anrufen, dass sie sich wieder zuwenden. Und dann ist es auch zuerst Aaron und die Obersten, die sich zuwenden. Die Leitungsebene muss vorangehen. Erst dann kommt das Volk nach. Und es braucht, ich übertrage es jetzt mal sehr einfach und sehr, es braucht Menschen, die die Gegenwart Gottes kennen, die sie schon mal erlebt haben. Und die dort vorgehen und Menschen mitnehmen. Und die sich manchen Dingen auch aussetzen. Und sich überführen lassen. Die sich heiligen lassen. Und die manches auch aushalten, was dann vielleicht auf sie hereinbricht. Damit Menschen sich umwenden. Das erleben wir vielleicht in manchen Teilen auch tagtäglich, wenn wir auf Arbeit sind, wenn wir in der Schule sind, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das ist da, wo wir eine Gegenwart Gottes mitbringen, dass wir vielleicht angegriffen werden und wo sich erstmal Menschen von uns abwenden. Dann macht Mose etwas, nachdem er mit ihnen geredet hat. Er nimmt eine Decke und legt sie auf sein Angesicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir heute eine Decke schnapp und in der Predigt mir mal so eine Decke über den Kopf werf. Aber ich glaube, ihr habt das schon vor Augen, was das meint und wie das aussieht. Und ich finde das so spannend, weil was transportiert das auch? Also wenn ich drüber nachdenke, was transportiert es nonverbal, dass Mose sich eine Decke aufs Gesicht legt, damit das Volk Israel diese Herrlichkeit nicht mehr sieht, diesen Glanz nicht mehr sieht. Für mich zum einen transportiert es, ihr ertragt die Gegenwart Gottes nicht, obwohl ihr ein erwähltes Volk seid. Ihr ertragt nicht Gottes Gegenwart, seine Heiligkeit, sein Licht, obwohl ihr erwählt seid. Auf der anderen Seite, und das wird uns dann im Paralleltext aus dem 2. Korinther 3, Vers 7 bis 18 erzählt, Mose wollte auch nicht, dass das, was aufhört, dieser Bund, diese Herrlichkeit, dieser Glanz dieses Bundes, des alten Bundes, dass das permanent die Israeliten vor Augen haben, weil es eine Ablösung geben wird, weil es etwas geben wird, wo etwas Neues kommt. Und der 2. Korinther, der spricht dann davon und ordnet das ein Stück ein. Er ordnet es ein für uns, dass das, was wir hier bei Mose sehen, und wo wir vielleicht hier stehen und sagen, wenn wir das erstmal erleben würden, wäre schon viel gewonnen. Und ich glaube, wenn wir in unser Leben schauen und wenn wir gucken, ich glaube, wenige von uns können sowas wirklich berichten, was Mose hier erlebt hat. Dieser Glanz, dieses Licht auf seinem Angesicht. Und Paulus setzt da aber noch einen drauf. Und das ist etwas, das beschämt mich dann, wenn ich Paulus hier lese. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit war, Und mit dem Dienst der Verdammnis meint er die 10 Gebote, meint er diesen Bund, den wir hier beschrieben gekriegt haben. Wenn das Verdammnis war und da schon Herrlichkeit drauf lag, wie viel mehr übertrifft ihn der Dienst der Gerechtigkeit an Herrlichkeit? Denn auch das, was verherrlicht war, ist nicht als Herrlichkeit zu bezeichnen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was aufhört, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? So Paulus ordnet das hier ein und sagt, im Endeffekt das, was hier passiert ist, was wir hier von Mose lesen, das ist zu vernachlässigen im Vergleich zu dem, was mit Jesus gekommen ist für eine Herrlichkeit. Und was für eine Herrlichkeit da nicht nur äußerlich gekommen ist, sondern eigentlich in jedem einzelnen Christen vorhanden sein sollte. Ich habe dazu von einem Pfarrer, Theologen, einem Menschen, der mir sehr nahe steht, mal seine persönliche Einschätzung, die er über diesen Text im 2. Korintherbrief hat, uns mitgebracht. Und da sagt er dazu, ich untertreibe gerade. Paulus sagt tatsächlich, was Mose erlebte, war nichts gegenüber dem, was wir an Gottes Herrlichkeit erleben. Siehe 2. Korinther 3, Vers 7 bis 18. Das fordert nur umso mehr heraus, denn theoretisch ist der neue Bund dem alten Bund zwar haushoch überlegen, die ernüchternde Wahrheit ist aber wohl doch, dass wir heute weit selbst hinter dem alten Bund zurückbleiben und nur ein Christentum in homöopathischer Verdünnung leben. Aber Sie müssen diese Sicht nicht teilen. Es ist nur eine Fußnote und mein persönliches Bekenntnis. Vielleicht leben Sie Ihren Glauben auf neutestamentlichem Niveau. Ich leider noch nicht. Aber wir sollten alle dahin kommen. Vielleicht etwas, wo ihr sagt, buh, steile These. Wenn ich mir aber anschaue, was die Bibel uns erzählt, was passiert, wenn Gottes Gegenwart kommt, wenn seine Herrlichkeit auf Menschen liegt und wirklich in dem Maß liegt, die die Bibel dort bezeugt. Und wie ich erlebe, was wir erleben, was ich erlebe, dann ist das wirklich eine ganz, ganz kleine Ausuferung. Und das sollte uns zu denken geben. Und dann sollte es uns auch zu denken geben, wo wir in der Geschichte vielleicht hätten aus Fehlern lernen müssen und die Fehler vielleicht in Ansätzen heute noch machen. Wo Gott geistliche Aufbrüche gegeben hat. Siehe Pfingstbewegung Anfang 1900. Wo danach diese unsägliche Berliner Erklärung kam. Wo Gott das nächste Mal gerufen hat. Und wo dann das, was in Toronto passiert ist, auch wenn ich nicht alles, was in Toronto passiert ist, für gut heiße, aber auch da gab es dann Missbrauch, aber das, was Gott dort erstmal geschenkt hat. Und die Christenheit hat es im Großteil einfach abgelehnt, weil sie gesagt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und jedes Mal kommt der Heilige Geist und ruft wieder. Und jedes Mal kommt Gott in Kraft und in Macht und in Herrlichkeit. Und wir stellen uns, glaube ich, also mir geht es ganz häufig so, dass ich dann gucken muss, wie stelle ich mich dazu. Und ich habe vieles davon erlebt, was dann auch mir erstmal Schwierigkeiten gemacht hat. Und wo ich aber aufpassen musste, dass ich das nicht generell wegwerfe. Und wo ich Buße tun musste. Wo ich gemerkt habe, wie ich da mich habe falsch prägen lassen. Und wie es unglaublich schwer ist, dann wieder eine Offenheit dafür zu bekommen. Für Gott und sein Wirken. Für diese Gegenwart. Für diese Herrlichkeit. Auch heute gibt es Menschen, die sowas erleben. Ein Beispiel, was ich noch gefunden habe, was ich ganz spannend fand. Ein Mensch, der nennt sich Arthur Blessed. Der ist mit einem 3,5 Meter hohen Kreuz, ist der mehr als 60.000 Kilometer um die Welt gewandert und hat das durch die Gegend geschleppt und hat auf seiner ganzen Wanderung immer wieder Menschen auf Jesus angesprochen. Er wusste, dass das sein Dienst ist, mit einem 3,5 Meter großen Kreuz, einmal um die ganze Welt. Und er hatte irgendwann mal eine Begegnung mit Gott, ganz persönlich, ganz nah. Und dann wollte er zu seiner Frau gehen und ihr davon berichten. Die hat ihn gesehen und ist ausgerissen und hat sich im Klo versteckt und hat zugeschlossen. Und der hat die Welt nicht mehr verstanden, hat gesagt, was ist denn jetzt los? Und dann kam irgendwann raus, dass er so ein Strahlen auf dem Gesicht hatte, dass es die Frau nicht ausgehalten hat. Auch solche Geschichten gibt es heute noch. Auch solche Menschen gibt es heute noch. Das können wir gerne in das Ammenmärchen abtun und können sagen, es ist ja so ein Text wie Mose, ja, das passiert halt. Und natürlich ist es so, dass nicht jeder das zwangsläufig so erleben muss. Aber der Weg oder das Ziel, was uns die Bibel vorstellt, ist ein anderes, als was wir, glaube ich, für unser Leben ganz häufig angenommen haben. Und das ist was, wo ich uns herausfordern möchte. Wir können solche Texte wie bei Mose lesen und können sagen, ja, das war damals. Wir können aber auch uns hinstellen und können sagen, vielleicht hat uns die Bibel hier was zu sagen und vielleicht gibt es noch eine Dimension von Christsein, die viel reicher, viel tiefer, viel herrlicher und viel kraftvoller ist, als was wir Tag für Tag erleben. Und was vielleicht in uns mehrfach sogar Frust hervorbringt, weil irgendwie nicht vorwärts geht. Und das heißt, in kleinen Schritten gehorsam erstmal zu sein. Ich komme nochmal auf den zweiten Mose zurück. Ich finde es spannend, dass in diesem Text diese Herrlichkeit Gottes mit dem 10 Geboten verbunden ist. Und ich glaube, darin liegt auch nochmal eine Botschaft. Natürlich sind wir nicht mehr im Gesetzesgehorsam und wir werden durch das Gesetz gerecht. Aber die 10 Gebote, die haben trotzdem noch diese Aufgabe, uns zu zeigen, wo stehen wir mit Gott. Man kann es als Fieberthermometer sehen. Und da, wo ich sehe und da, wo die 10 Gebote mir anzeigen, dass ich Fieber habe, das heißt krank bin, und dort eben gegen diese Dinge verstoße, dort ist es eine Richtschnur, nach wie vor. Dort ist es ein Hinweis, dass ich umkehren sollte, Buße tun sollte. Und das Maß an Herrlichkeit im Leben eines Christen ist immer daran gekoppelt am Maß der Heiligkeit, in der er schon lebt und in der er sich hat heiligen lassen. Und das ist nicht immer einfach und nicht schön. Aber Gott ist gnädig und Gott will das in dir tun. Die Frage ist, halten wir uns ihm hin und setzen wir uns dem aus und suchen wir immer wieder seine Gegenwart oder wenden wir uns wie das Volk ab? Das ist die Gretchenfrage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Der letzte Sonntag nach Epiphanias, Erscheinung, da leuchtet was auf. Heute wird die Weihnachtszeit beendet, aber das Gute ist, wir wissen, Gott kommt wieder, Jesus kommt wieder. Es gibt nochmal eine Erscheinung Jesu, voller Herrlichkeit, auf die wir auch zugehen dürfen, zu der wir uns zubereiten lassen dürfen. Gott will seine Braut heiligen, dazu darfst du dich zählen, wenn du an Jesus glaubst. Deswegen lasst uns diesen Weg gehen, immer wieder in die Gegenwart, immer wieder seine Nähe suchen, davon nicht fliehen, sondern sich dem aussetzen. Und durch manches, was vielleicht auch schwer ist und was uns erstmal Schwierigkeiten bereitet, hindurchgehen. Amen. Ich möchte mit uns beten und dann würde ich gerne einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach mal in die Stille gehen. Einfach auf Gott hören. Und dann segne ich euch am Ende. Stelle ich unter dich, unter den Segen Gottes so rum. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Herrlichkeit und für deine Heiligkeit. Danken dir für deine Gegenwart. Und wir bekennen, oder ich bekenne vor dir, dass ich zwar so Auszüge immer mal schmecken durfte, aber dass, wenn ich das, was in der Bibel steht und was in der Bibel geschrieben ist, lese, dass das eine Mini-Dosis wirklich ist. Und ich sage dir, Herr, ich habe Sehnsucht danach, nach mehr. Und ich bitte dich, dass du uns dort hineinführst. Ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, was für uns dran ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen dort immer wieder wirklich mit diesem Licht konfrontierst, mit diesem Licht erhellst. Denn in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir brauchen dein Licht. Wir brauchen deine Nähe und deine Gegenwart. So lass dein Licht jetzt leuchten unter uns. Bar du dich. Und alles, was Angst ist, alles, was sich angeklagt fühlt, alles, was sich ja aus der Gegenwart Gottes entziehen will, das soll jetzt im Namen Jesu schweigen. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt redest durch deinen Geist und dass du jedem Einzelnen was zusprichst, was er jetzt gerade in diese Situation hinein braucht. Ob es ein Schritt ist, ob es eine Zusage ist, ob es vielleicht auch ein Hinweis ist, wo man zurückkehren muss zur ersten Liebe. Herr, wir brauchen dich. Erbarm dich über uns. Amen. Ich möchte euch gern am Ende jetzt unter den Segen Gottes stellen. Ich will gar keine großen Worte mehr verlieren. Soll ich mit diesem Segen nach Hause gehen lassen? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. So geht hin, im Frieden des Herrn.